Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Ihr wisst schon Bescheid. Hi, es ist eine neue Woche. Wir sind zwei Wochen liegen jetzt zurück nach der letzten Folge, seit der letzten Folge. Und mir hat tatsächlich jemand abgesagt, der eigentlich heute hätte hier mein Gast sein sollen, aus gesundheitlichen Gründen. Und es ist überhaupt kein Problem. Wir haben uns dann, also ich habe mich entschlossen, das einfach nach hinten zu schieben. Und dann habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, diese Woche gar keine Folge zu haben und habe eine Nacht darüber sehr schlecht geschlafen. Und habe ich gedacht, nee, das kann das irgendwie nicht sein. Ich will ja, dass ihr was zu hören habt alle zwei Wochen, weil ich mag Regelmäßigkeit, ich mag eine gewisse Form von Routine. Und ich habe das Gefühl, ich schulde euch das auch irgendwie. Aber ich war dann kurz unruhig und habe gedacht, fuck, wen lade ich denn jetzt ein? Und hatte dann schon jemanden, den ich eigentlich erst auch für später geirrmarkt hatte, wo ich gedacht habe, mit der Person spreche ich erst in einem bisschen. Und das bleibt jetzt auch so. Die Person hört ihr erst in ein paar Wochen. Und auch meinen Gast, der krank geworden ist, hört ihr dann einfach in zwei Wochen. Und weil ich nämlich jemanden gefunden habe, das ist ganz wichtig in diesem Fall, die mir in den letzten Wochen extrem aufgefallen ist, vor allem in kürzester Zeit sehr aufgefallen ist auf Instagram, weil die ein Video gepostet hat, geht es um das Transsexuellengesetz und die Ablehnung dessen in einem Vorstoß der, wie ich heute gelernt habe, FDP und der Grünen, um dieses Gesetz zu ändern und das ein wenig menschenwürdiger zu machen, muss man leider sagen. Und es ist abgelehnt worden. Und die Person, die ich mir eingeladen habe, hat dazu ein Video verfasst, hat das auf Instagram gestellt und das ging innerhalb von kürzester Zeit viral. Das heißt, das Video wurde irrsinnig oft geklickt, geteilt und plötzlich hat sich die Welt von der Frau, von der ich rede, auf den Kopf gestellt. Die Rede ist von Hannah. Auf Instagram heißt sie Hannah Havana. Eine kleine süße Anspielung auf ihre Latina Heritage. Und Hannah ist eine Transfrau, eine Tatsache, die ich sonst nicht wahnsinnig dringend würde hervorstellen müssen oder erwähnen wollen müssen. Aber in diesem Fall ist es eben sehr wichtig, weil es auch mit der Sache zu tun hat, für die sie einsteht und für die sie sich einsetzt. Und Hannah hat sich wahnsinnig kurzfristig, obwohl sie jetzt gerade irrsinnig viel zu tun hat, dafür bereit erklärt, mit mir diese Podcast-Folge zu machen. Es ist ein bisschen anders als sonst. Normalerweise habe ich sonst gerne sehr viel Rückinformationen. Ich kenne mich sehr gut aus in dem Leben der Person, die ich einlade. Normalerweise, das ist diesmal nicht der Fall. Wir haben das ein bisschen übers Knie gebrochen, was der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch tut, weil wir nämlich so auch ganz unbedarft und unvoreingenommen in diese Geschichte starten konnten. Und es ist toll geworden. Ich habe ein wunderbares Gespräch geführt mit einer ganz tollen Transfrau, die sehr offen über ihre Erfahrungen spricht, über die Dinge, für die sie sich einsetzt, warum sie sich dafür einsetzt. Und wie das Leben eben so ist für eine sehr, sehr junge Transfrau. Die ist 98 geboren, glaube ich. Ihr erfahrt das gleich. Das Video hat mittlerweile, also das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, waren es, glaube ich, bei 800.000 Views. Ich nehme an, es hat jetzt wesentlich mehr schon. Das wird sie uns auch gleich erzählen. Und ja, ich rate euch, bleibt dran. Es wird eine schöne Stunde, eine lehrreiche Stunde auch. Ich glaube, wir können alle noch viel dazu lernen von Hannah. Und ich hatte I'm happy. Happy, happy, happy. Happy Babble. Und ich hoffe, das wird euch auch so gehen. Und ihr kennt das Spiel, ne? Wenn ihr findet, dass das, was ich hier tue, es verdient hat, finanziell unterstützt zu werden und wenn ihr Geld rumliegen habt, das ihr für nichts anderes braucht, dann könnt ihr mir das gerne schicken an meinen PayPal-Link. Das ist paypal.me/barbiebreakout, also paypal.me/barbiebreakout. Ich packe das auch noch in die Shownotes. Und dann könnt ihr mir ein bisschen Geld schicken, wenn ihr das wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist es auch völlig in Ordnung. You don't have to. Dann empfehlt mich bitte all euren Freundinnen. Ihr könnt mir gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen. Ein schöner Kommentar dazu würde mich auch freuen. Auch das kein Muss. Ihr wisst Bescheid. So, genug geredet von mir. Jetzt gibt es für euch Hannah Havana. In diesem Fall Hannah Havana. Und wenn ihr könnt, dann unterstützt Hanna bitte bei all ihren Projekten und bei den Dingen, die sie sich vorgenommen hat. Folgt ihr auf Instagram, hinterlasst ihr Liebe, denn nichts anderes hat sie verdient. Dicke Küsse, bis dann, eure Barbie. Tschüss. Hallo Hanna, mein Schatz.
Hallo Barbie.
Hi, wie geht's dir heute?
Mir geht's richtig, richtig gut und ja, ich freue mich. War zwar ein verregneter Tag, aber ich habe es ganz gut gemeistert, denke ich mal. Und es gab wieder viel zu machen, viel zu tun, viel zu sagen, zu sehen.
War du bist schön. Momentan wahnsinnig busy, ne? Du hast ein Video ins Internet gestellt, du hast ein Statement bei Instagram, glaube ich, reingestellt und das ging irrsinnig viral. Ich habe es im Intro schon angekündigt, das hast du noch nicht gehört, aber ich habe dich im Intro schon angekündigt und die ganze Geschichte. Da waren das, als ich das letzte Mal gecheckt habe, waren es, glaube ich, noch irgendwie so 800.000 Views. Wie viele hat das bis jetzt?
Jetzt sind es über 1,4 Millionen.
Und,
ja, ich weiß, ich bin auch komplett aus dem Häuschen. Ja, jetzt ist es so eher so am Ab-Ebben so ein bisschen, was auch natürlich klar ist, weil es schon fast ganz Insta-Deutschland gesehen hat, denke ich mal. Und ja, also vom ersten Tag waren es, da waren es noch 40.000, am nächsten Tag waren es 500.000 und dann haben wir am dritten Tag die Million geknackt. Und,
crazy.
Ja, und das mit meinem Account, ich hatte ja gar keine Reichweite, ich war da vorher komplett unaktiv. Ganz normales privates Instagram-Profil und plötzlich, ja, das war.
Dein Account ist auch noch private, ne? Also, es ist.
Der ist öffentlich, genau.
Okay, wow. Erzähl mal kurz für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ich habe ja viele Hörer auch, die sich nicht so wahnsinnig viel auf Instagram bewegen oder die vielleicht auch einfach in einer anderen Bubble unterwegs sind. Erzähl mal kurz, worum es in dem Video ging.
Okay, in dem Video ging es um das, um die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Und zwar genauer gesagt haben FDP und Grüne einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen am Mittwoch und der wurde abgelehnt. Und ja, dieser Vorschlag sollte bewirken, dass wir transsexuellen Menschen unseren Namen ändern können und das nur durch einen Gang und eine Erklärung beim Standesamt. Und im Vergleich dazu sieht die Lage seit über 40 Jahren so aus, dass wir zwei therapeutische Gutachten brauchen. Die kosten mehrere tausend Euro, bis zu 5.000 Euro. Ich hatte Transfrauen, die auch schon 7.000 Euro bezahlt haben, weil das abgelehnt wurde. Dann braucht man noch monatelange Wartezeit, die man über sich gehen lassen muss. Und schließlich sind diese Gutachten auch sehr, wie gesagt, sehr grenzübergreifend, wo ich im Video drauf eingegangen bin. Und sehr, sehr intime Fragen werden da gestellt. Und nicht alle Gutachter sind da so kooperativ. Und viele sind auch sehr, ja, wie soll ich sagen, beharren auf sehr stereotypische und alte Geschlechterrollen und lass mich dir mal ein Beispiel nennen. Ich hatte eine Transfrau, die mir dann geschrieben hat und sie hatte erzählt, dass der Gutachter gefragt hat, ihr Freund, ist der schwul? Und
das Thema oh, wieder.
Let me tell you about it. So, ja, also ich führe es mal ganz kurz aus, wenn du eine Transfrau liebst, dann bist du halt nicht schwul. aber viele wissen das halt nicht, weil stell dir vor, heute gab es wieder welche in meinen DMs, die gesagt haben, ich habe das wieder gepostet und dazu zum Transfrau und schwule Männer und da wurde mir wieder gesagt, ja, aber wenn du mit einer Transfrau bist, die einen Schwanz hast, dann bist du einfach nicht heterosexuell. Und ich denke mir so, viele Menschen wissen gar nicht, was wirklich abgeht.
Right.
Und deswegen bin ich da, weil ich glaube, so viele Transfrauen, die über solche Themen hier in Deutschland den Mund aufgemacht haben, gibt es nicht. Und das zeigt mir auch der ganze Zuspruch, den ich bekommen habe. Auch von sehr, sehr bekannten Transfrauen hier in Deutschland, die mir gesagt haben, Chapeau, dass du das ansprichst, weil das betrifft uns alle. Genau.
Du hast gerade gesagt, die Grüne und die FDP, das ist ja,
ja, genau.
Ich traue mir der FDP fast gar nicht zu, dass die so eine Sachen ins Rollen bringen.
Ja,
wer hat denn wie gestimmt? Entschuldige, ich wollte dich nicht abschneiden, sag, was du sagen
alles wolltest. Alles gut. Die FDP, da war es so, dass sie sogar dagegen gestimmt haben, sich enthalten haben,
right?
Weil sie ein eigenes Gesetz durchbringen wollten. Oh. Aber theoretisch sind sie auch für ein Selbstbestimmungsgesetz. Und da gab es auch noch so eine separate Wahl. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, es gab bei beiden Wahlen so 118 einmal 181 Stimmen für und 400 Stimmen halt dagegen. 400.
Ja, und für alle, die aus der queeren Community kommen und sich das jetzt anhören und vielleicht noch ein bisschen unentschieden sind, wie sie bei der nächsten Wahl wählen wollen. Die SPD hat mit einer Stimme dafür gestimmt, alle anderen Stimmen waren gegen diese Gesetzesänderung und ein paar Leute haben sich enthalten. Also, ne? Die CDU hat gestimmt, wie man es von ihr erwartet, nämlich dagegen. Also ausschließlich die Linke und die Grünen haben mit Masse dafür gestimmt, dass dieses Gesetz geändert wird. Das kann man mal im Hinterkopf behalten. Ne?
Ja.
Also SPD.
Genau.
We see you
at every single Pride since 2000 something.
Yeah.
Waving the flags, waving the rainbow flag. Ja.
Dann wird sich mal rausgeredet auf, man hätte ja Koalitionsdruck und so und man dürfe ja nicht und es gibt ja Koalitionsverträge, bla. Schatzi. Oh,
schrecklich.
Ja, seriously. Also wenn ihr bei der Wahl Dinge versprecht, die ihr dann halt nicht halten könnt, weil ihr mit Leuten koaliert, die eben massiv gegen die Dinge stehen, die ihr bei der Wahl versprecht. Maybe it's not the right partner. Just saying.
Oh, ich kann just nicht mehr. Saying. Ja, ist leider so.
Ja.
Naja.
Es ist, also diese ganze Geschichte mit dem Hergang. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie das in Deutschland funktioniert, wenn man transsexuell ist, also transgender geboren ist, dass man den Weg, den man durchlaufen muss, um zum Beispiel den richtigen Namen und das richtige Geschlecht im Ausweis endlich eintragen zu können, ist halt ein wahnsinnig langer und ein sehr steiniger. Man muss, glaube ich, sehr lange zu verschiedenen Therapeuten gehen, um diese ganzen Gutachten zu kriegen, bevor man auch dieses ganze Geld bezahlen darf. Überhaupt muss man irgendwie lange sich auf Couchen setzen und sich komische Dinge fragen lassen. Und also ich glaube, viele Leute denken, das ist richtig so, weil man damit vermeidet, dass Leute das quasi als sich mitreißen lassen, dass die unter Gruppenzwang geraten, dass die in der Gruppe sind und sich denken, ach, vielleicht bin ich das jetzt auch und dann mache ich das jetzt mal ein bisschen und so. Und dass die dann quasi auf den falschen Weg geraten, Hormone nehmen und dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo sie nicht mehr zurück können. Ist das eine Sache, die dir tatsächlich auch begegnet ist in deinem Leben? Kennst du Transsexuelle oder ist transsexuell überhaupt der richtige Begriff? Sorry, Transgender People?
Transsexualität geht oftmals mit einer Medikamentierung einher. Transgender ist ist mehr an die Identität gebunden. Ich finde beide Begriffe komplett fein. Also da bin ich, da gibt sich nichts. Ich möchte
Es wurde oft gesagt, dass man transsexuell nicht mehr sagt, was eben mit der Sexualität nichts mehr zu tun
hat. Genau.
Eigentlich
ist
Gender Identity hat ja mit Sexuality nichts zu tun. Deswegen.
Ich glaube, der Begriff kam eher von Sex im Sinne von Glied. Also, aber ja, ich will jetzt nicht zu weit da ausholen, aber im Grunde genommen finde ich zum Beispiel, als Transfrau empfinde das, also das ist mir echt egal. Du hast gesagt, dass man, bevor man das ganze Geld bezahlen darf, erstmal die Stunden absolvieren soll und also die ganzen Gutachten macht. Lustigerweise habe ich den Brief bekommen und ich sollte direkt innerhalb von Frist einen Monat 1.000 Euro überweisen. Ja, so läuft das ab. Deswegen musste ich so gerade ein bisschen schmunzeln.
How crazy.
Ja, genau. Also ich finde das echt unglaublich. Aber lass mich dir sagen, dieser Einwand, den ein Gros der Kommentierenden unter meinem Video und aller Leute so einwendet, ist der, dass man es bereuen könnte. Hm. Und ich möchte einmal kurz sagen, es gibt 1-2% von allen Transsexuellen, die eine sogenannte Detransition vornehmen und wieder zu ihrem Ausgangsgeschlecht zurückkommen, ihrem biologischen Geschlecht. Und das wegen 1-2% jetzt alle zu benachteiligen, ist der falsche Weg. Erstens das. Voll. Und zweitens geht es ja hier nicht um eine Operation. Es geht um ein Dokument. Hm. Und dieses Dokument sichert unsere Identität,
aber auch eure Sicherheit
auf legalem Weg und unsere Sicherheit und das auch in Bezug auf soziale Ausgrenzung in Alltagssituationen, bin ich in der Bahn, bin ich im Club, das habe ich ja angesprochen,
all das.
Im Arbeitsleben und lass mich dir sagen, wie oft ich schon Angst hatte beziehungsweise oft zurückgeschreckt habe, mich mit meinem echten Namen oder auch mit meinem jetzigen Wunschnamen, Hanna, so nennt man das, Wunschname, ich mich gescheut habe, mich zu bewerben.
Ja.
Das betäubt einen. Man will es gar nicht machen, weil man hat Angst vor der Ablehnung, die dann kommt, möglicherweise. Und
meine Freundin Peppermint hat, die war ja bei RuPaul's Drag Race und hat da auch eine Geschichte erzählt, dass sie eben damals in Russland war und es war, glaube ich, nur ein Connecting Flight, aber die musste da halt kurz durch die Kontrolle und musste halt ihren Pass vorzeigen und auf ihrem Pass war halt noch ihr Deadname, also ihr alter Name und die wollten sie halt nicht durchlassen und dann musste sie halt quasi also she was female presenting, sie war da in ihrer Realität, in ihrer Natur als Frau und musste dann quasi vor dieser Frau an diesem Schalter irgendwie ihre Perücke abziehen, um zu beweisen, dass sie dieser Mensch ist, der auf diesem Ausweispapier steht. Ja. Und also mal von der Sicherheit, die ihr das nimmt, ganz zu schweigen, allein die Erniedrigung, die das beinhaltet und sich dermaßen outen zu müssen vor fremden Menschen, die auch aus einem Land kommen, wo das, was sie tut, auch wirklich nicht angesehen ist. Ne, also, dass einem sowas erleichtert werden muss, ist doch, liegt doch eigentlich auf der Hand. Also ja. ich kann persönlich nicht verstehen, warum es da Menschen gibt, die sagen, ja, das muss man schwerer machen, das ist doch. Und das andere ist, also auch jeder Mensch, der sich, der eine Transperson kennt oder der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, die Häme, der du täglich ausgesetzt bist, wenn du sichtbar bist, wenn du nicht Passing hast, also Passing heißt in diesem Fall, wenn du nicht durchgehst als das Geschlecht, das du empfindest und als das du, in das du geboren bist, aber der Körper eben nicht, die Häme, der du täglich ausgesetzt bist, die Gewalt, die Androhung von Gewalt, der du täglich ausgesetzt bist, das würde sich doch keiner aussuchen. Zum Spaß das, oder weil man irgendwie dazugehören will. Das ist wirklich, das ziehst du nur durch und das verlangt eine Stärke und eine Conviction und eine Echtheit in deiner Identität, die du nur hast, wenn du halt wirklich auch trans bist. I see that. Also so sehe ich das. Vielleicht ist das absurd.
Nein, da stimme ich dir komplett zu. Da stimme ich dir komplett zu. Und traurigerweise hatte ich so einen ähnlichen Incident neulich, als ich von der Polizei, ich und eine Freundin angehalten worden und ich meine Maske auf hatte, ich musste meinen Ausweis zeigen und sie so, das sind doch aber nicht sie. Und dann hat sie sich mit dem Kollegen besprochen, ich meinte halt, ich bin transsexuell und so und dann haben sie immer noch nicht geglaubt, dass ich das auf dem Ausweis bin und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Ausweis mit einem neuen Foto beantragt, das darf man ja, ein neues Foto und ich hatte das schon durchgebracht, habe auf meinen neuen Ausweis gewartet und ich musste meine Maske einfach abnehmen, um denen das zu beweisen so. Und ich denke mir so, wozu? Also ich finde das einfach, klar, Identität, aber mich minutenlang festzuhalten, ich habe am ganzen Körper gezittert, weil sie da nochmal fast angerufen hätte und gefragt, ja, was machen wir jetzt hier mit dieser Person, die nicht, die sagt, dass sie männlich ist, aber, also die sagt, dass sie weiblich ist, aber auf dem Ausweis steht halt mein Deadname und ja, egal.
Horror. Einfach
es ist Horror.
Und das ist natürlich ein ganz anderes Paar Schuhe, aber ich bin damals bei der Musterung, ich bin eingezogen worden, beziehungsweise ich habe diesen Einzugsbescheid bekommen, weil ich eben gemustert werden sollte, um in die Armee zu gehen, woran ich natürlich überhaupt kein Interesse hatte, zum Militär zu gehen. Und war damals auf der Odenwaldschule und meine Therapeutin hatte mir ein Gutachten geschrieben, ein psychologisches Gutachten, warum das für mich nicht in Frage kommt und auch keinen Sinn macht und kontraproduktiv wäre für alles, was in meinem Leben so passiert. Und da hat sie eben auch erwähnt, dass ich ein homosexueller Mann bin, weil so habe ich mich damals auch definiert. Und ich bin damit zu diesem Amtsarzt, ich weiß gar nicht, wie man das im Beamtendeutsch sagt, aber dieser Mensch eben, der das bewerten sollte. Und der hat das erstmal so weggelegt, das Gutachten, hat gesagt, ach, warum zum Hänschen gehen, wenn man auch zum Hans gehen kann. Also er war also der Hans und meine Therapeutin war das Hänschen. Und ich sollte dann, und dann lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und sagt, Sie sagen also, dass Sie homosexuell sind, beweisen Sie das mal. Und süffisantes Grinsen im Gesicht und lehnt sich so zurück. Boah. Und ich denke mir so, willst du, dass ich dir jetzt einblase oder was? Also, what the fuck do you want from me? Und ich meine, das ist meine Experience als damals cis-gelesener schwuler Mann.
Ja.
Ne, also die Vorstellung, dass man an solche Leute gerät als Transfrau, die von ihrer Machtposition in diesem Fall so einen Gebrauch machen und überhaupt keine Empathie dafür vorbringen, in welcher Situation du dich befindest, das ist ja eine real existierende Problematik, die einfach besteht. So, also, Horror. Mir stellen sich die Armhaare hoch. Und ich hoffe, dass die Leute, die das hören, auch ein bisschen verstehen können, dadurch, dass wir hier beide miteinander reden und du auch so mutig deine Geschichte teilst, was da dranhängt, dass es eben nicht nur um ein kleines Kürzel auf dem Perso geht, sondern eben um ganz andere Sachen, um real erlebte Erniedrigung und Entblößung vor Menschen, mit denen man überhaupt keine Berührungspunkte vorher hatte. Aber es dir abverlangt, dass du jetzt hier sofort quasi die Hosen runterlässt im übertragenen Sinne.
Genau.
Und dich outest. Das darf nicht sein.
Und auch wirklich, ja, literally, weil ich eine Transfrau kenne, die sich vor dem Gutachter ausziehen musste. Und da wurde dann geguckt, wie ihre Brüste aussehen, wie ihre Und es ging hier nicht um eine, um eine Examination für eine Geschlechtsangleichung, bei der das natürlich gang und gäbe ist. Es ging immer noch um die Namensänderung. Und das hat mich auch wieder so zutiefst geschockt, als ich das gehört habe. Und das ist ja eine von vielen Sachen so. Es gibt Sachen, die spielen keine Rolle, um festzustellen, ob ich eine Frau bin oder nicht, heutzutage umso mehr. Weil es spielt keine Rolle, ob ich jetzt hier aktiv, passiv, was auch immer bin. Wen interessiert ihr das? Wie ich es am liebsten im Bett habe? Ja. Und solche Fragen werden halt einfach gestellt. Auch einer hat mir erzählt, sie wurde dann gefragt, warum trägst du keinen Nagellack? Warum bist du so leicht geschminkt? Also,
seriously.
So läuft es halt ab.
Ne? Weil du bist nur eine Frau, wenn du Nagellack trägst und einen Rock und High Heels, weil ansonsten gibt es das nicht.
Genau, und du musst immer perfekt gestylt sein.
Oh,
und
fuck off.
Ja, ich find's echt schlimm. Und ich bin ehrlich, ich habe diesen Antrag gestellt. Ich habe diese Summe gesehen, 1.400 Euro. Und ich dachte mir so, okay, ciao. Ich bin Studentin. Ich kann mir das nicht einfach mal so leisten. Und das wäre ja die Anzahlung gewesen, nur mal so am Rande erwähnt. Und 1.400 Euro, um dann so eine Erniedrigung zu erleben, monatelang zu warten. Ich investiere mein Geld, meine Energie lieber in was anderes. Mhm. Und zwar meinen Mund aufzumachen und darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und das war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben gefallen habe. Wirklich.
Mhm. Lass uns, wir kommen auf jeden Fall später auch noch auf dieses Gesetz nochmal zu sprechen, aber lass uns ein bisschen zurückgehen. Ich würde gerne erfahren, wie das für dich war, wie deine Reise war.
Ja.
Als kleines Kind.
Genau.
How was that? Du bist Latina, richtig?
Ja, ich bin Latina.
Latina?
Ach, hör auf. Ich kann nicht mehr. Ja, ja, ich sag gerne, ich bin Latina, aber ich glaube, ich wurde von so möglich einfach von jeder Kultur und allen Einflüssen geprägt, die es nur gibt. Das ist auch das Wunderschöne an diesem Land hier. Mhm. Ich bin so dankbar für alle verschiedenen Einflüsse, für jeden Menschen, den ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, für alles Mögliche. Interkulturell aufzuwachsen ist wirklich ein Segen. Und meine Mutter kommt, wie gesagt, aus Kuba. Mhm. Und unsere Vorfahren sind Spanier, aber auch Indigene und auch Schwarze aus Haiti. Und die Seite von meinem Vater ist deutsch-holländisch, genau, niederländisch, genau. Mhm. Und ich bin 1998 auf die Welt gekommen und
fuck
schon
you, by the way.
I'm still a 90s kid, so ich fühle mich irgendwie in der richtigen Zeit geboren. Yeah. Ich habe noch ganz viele, die besten Girlgroups miterlebt, die beste Musik, 90s R&B, so das war wunderschön. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich anders bin. Und das klingt jetzt zwar auch stereotypisch, aber ich wollte nicht mit den Jungs Fußball spielen. Ich wollte mit Barbie-Puppen spielen, mir die Nägel lackieren lassen und zu den No Angels tanzen. So, das war ich. Und meine ganze Art, das ist den Erzieherinnen aufgefallen. Und die haben meiner Mutter schon ganz früh gesagt, ich glaube, ihr Sohn möchte lieber ein Mädchen sein und fühlt sich im falschen Körper. Und ich habe das abgestritten irgendwie damals schon. Und in meinem Kopf habe ich mich immer als Frau gesehen. Ich habe mir so Szenarien ausgemalt, wie ich als Mädchen rumlaufe, rumspiele. Mhm. Und das hielt eine ganze Weile an, bis ich in die Pubertät kam. Und auch schon mit 12, glaube ich, wusste ich, okay, ich stehe auf Männer, fühle mich Männern hingezogen. Das war bei mir sehr, sehr früh der Fall. Ich konnte mich aber nie richtig ich bin nie in der Schwulenwelt richtig angekommen. Sei es beim Dating, ich hatte nur eine Beziehung damals. Das war wunderschön, die Liebe meines Lebens, sage ich. Wirklich, mein Seelenverwandter. Aber ich habe, mir fehlte immer was. Und irgendwann kam die Zeit, meine Studienzeit, wo ich mich immer weiter zurückgezogen habe. Und ich den Drang hatte, mich zu schminken. Ich den Drang hatte, enge Klamotten anzuziehen. Und mein Körper ist von Natur aus sehr weiblich, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen dann so mit 18 so versucht zu trainieren, zu pumpen und so hier den Macker rauszulassen kurz. Also, sorry, ich habe auf Druck versucht. We all did that. You know, we've been there. Aber das hat nicht geklappt. Und das man hat meine Hüften gesehen, die Hüftknochen sind immer rausgeragt, ich hatte einen Arsch, unglaublich, Taille. Dünne, lange Beine, Taille, mhm. die kleinsten Hände, mhm. eine mini kleine Nase, volle Lippen. Ich wurde sogar gefragt oft, bist du ein Junge oder ein Mädchen, und mhm. das seitdem ich auch 16 bin. So. Und ich hab mich wirklich auch als männlich präsentiert, aber man hat es immer gemerkt, so, da war irgendwas. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr verstecken, ich bin wirklich eingegangen, ich habe nur noch Jogginghosen getragen, mich mit dick eingekleidet, selbst im Hochsommer, und ich habe mich geschämt, und irgendwann kam dieser Schritt intuitiv, mich zu schminken und mir eine Perücke zu bestellen, und in dem Moment, ich stand vorm Spiegel und ich bin zusammengebrochen, ich habe geweint, mhm. ich habe bloß geweint, Tage zuvor, Wochen zuvor habe ich gebetet, lass mich im nächsten Leben eine Frau sein, so. Mhm. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht mehr realisiert, dass ich vielleicht transsexuell sein könnte. Ich habe es immer verdrängt und immer gesagt, ich bin einfach schwul und that's mhm. it. Aber irgendwann hat das einfach mich komplett übernommen. Und es war da, glaube ich, der schönste Tag in meinem Leben, als ich endlich ich selber war. Hannah. Ja.
Ich glaube, ich vermute mal, dass wenn Menschen das hören, die sowas nie erlebt haben und die diese Diskrepanz zwischen dem Geschlecht, das dir zugesprochen wird bei der Geburt, und dem Körper, in dem du geboren wirst, und dem, was du tatsächlich erlebst, wenn die da nie eine Grenze oder eine Diskrepanz gespürt haben, das ist, glaube ich, schwer, sich vorzustellen. Oder dass sie nur denken, ach ja, und dann hat sie sich irgendwie eine Perücke aufgesetzt und hat sich geschminkt und hat sich vor ein Spiel gestellt. Und,
ja. Hä?
Aber dieses Gefühl von, da bin jetzt endlich ich, und that's the person.
Ja.
Also, ich glaube, das ist, vielleicht kann man das nicht verstehen, wenn man es nie selbst erlebt hat oder auch nur was Annäherndes erlebt hat, aber es
kann
ist,
man nicht.
Das
ja.
ist a very real feeling.
Ja, und es ist die Seele, die sich mit dem Äußeren vereint, und mhm. Genau das, also es sind Gegenstände, alles Mögliche kann ein Gegenstand sein, bis wir ihm eine Wertung zuschreiben, so, mhm. und in dem Fall haben diese Gegenstände dazu geführt, dass ich mich endlich wie ich selber gefühlt habe und ich den Mut hatte, mein wahres Ich zum Vorschein zu bringen. Und mich regt auch auf, dass oftmals dann gedacht wird, dass mich das irgendwie sexuell antören oder irgendwas. Nein, gar
das
nicht.
Das ist, ich meine, wir reden gleich auf jeden Fall noch über Fetischisierung und auch, ja, und dass auch Transfrauen immer Fetischisierung unterstellt wird. Also, dass unterstellt wird, es wäre eine krankhafte Fixierung auf Weiblichkeit. Und das ist es ja nicht. Es ist ja das Leben von Weiblichkeit und das Erleben von der eigenen Weiblichkeit. Genau. Totally different story. Aber ja, ich glaube, das wird oft so gelesen, und ich glaube, da haben wir auch der Medienlandschaft für zu danken, in Anführungsstrichen, weil das oft so dargestellt wird. Ne? Das ist so eine, es ist eine Fetischisierung, und dann flippt die Alte aus, weil sie irgendwie eine Perücke auf hat und endlich High Heels hat, und dann ist man wahnsinnig sexuell erregt und muss jetzt irgendwie. Und das ja auch, also in Filmen wird es ja auch oft dann so dargestellt, dass es halt dann Serienmörder werden oder so, ne? Ich erinnere an das Schweigendilemma oder so. Ja, es ist very real, und ich glaube, viele Menschen wissen auch nicht, dass die Verknüpfung, die sie im Kopf haben, wo sie denken, okay, es ist was Perverses und es ist was potenziell Bedrohliches, eben auch daher kommt, dass sie es oft nur aus Filmen kennen, wo die Killer eben Transfrauen waren oder dargestellt wurden als Transfrauen. Also ja, Dress to Kill, Schweigendilemma und so. Es gibt die Beispiele gibt es ja zuhauf. Erzähl mir, wie das damals war, als du dann für dich realisiert hast, okay, this is me und das ist who I am. Da warst du 16, 17? Wie alt warst du da?
Ich war da 20. Genau, und ich bin jetzt 23. Oktober 2018 war das. Mhm. Zuvor war ich noch, habe meinen Sommer genossen in der Türkei mehrmals und habe mein Leben gelebt und war komplett einfach nur frei und unbeschwert, und dann then I hit rock bottom again, und ich war komplett durch. Also mit mir konnte man nichts mehr anfangen dann zu dem Zeitpunkt. Mm. Und dann fing es an. Dann habe ich die Klamotten getragen. Ich bin in die Uni gegangen das erste Mal und alle waren geschockt. Und ein Mädchen, ich werde das niemals vergessen, ein Mädchen hat sofort gesagt, ich kam rein in die Vorlesung, und sie hat gesagt, you go girl. Und da war ich so, wow. Das war schön, aber ich habe natürlich ganz viel Getuschel gehört, ganz viel hinterm Rücken. Die Blicke waren sehr, sehr schlimm. Auch Vorfälle dann auf der Straße. Die Sache ist nur die, ich muss darüber reden. Ich habe ein Passing, was, glaube ich, von Natur aus, ohne eine OP zu haben in meinem Gesicht oder sonst irgendwas, was halt crazy. Gut ist. Ja, und
crazy, du hast auch heute, das habe ich, muss ich kurz einstreuen, was nicht viele Transfrauen machen, aber du hast heute in deinen Stories Bilder von dir vor deiner Transition gepostet.
Genau.
Also noch in Anführungsstrichen als Mann. Und der Unterschied ist halt so krass, ne? Also ich gucke das an und ich sehe dich da fast gar nicht. Aber ich sehe halt die Features so. Also ich glaube, du hast es auch gepostet, um die Gerüchte auszuräumen, dass das halt irgendwie alles Surgery wäre oder so, weil die Nase und das Kinn und it's all there und die Lippe. It's all there. Aber das machen ja nicht viele. So, ich weil weiß. Das für viele halt noch so ein Ding ist, okay, das ist mein altes Ich und das werdet ihr niemals sehen und das ist mit so viel Schmerz verbunden und mit so viel Charme und das halte ich unter Verschluss. Warum ist dir das wurscht oder warum hast du gesagt, ich poste das trotzdem?
Weil ich ein Mensch bin, dem Ehrlichkeit wichtig ist und weil ich ein Mensch bin, der leider, aber auch manchmal zu meinem Vorteil fast keine Grenzen hat. Für mich ist das kein Schmerz, es ist meine Geschichte und entweder akzeptiert man das oder man lässt es sein. Und ich habe schon mal sowas gepostet und Männer, mit denen ich dann geschrieben habe, haben mich dann gelöscht oder blockiert, als sie mich dann damals gesehen haben. Ja, ist ja so. Und ich glaube, zum Beispiel bei Schwulen, die vielleicht auch gerne Drag machen, ist das ja auch so. Toxic Masculinity at its best. So.
Honey.
Wir kennen's.
Honey.
Und ja, egal. Aber ich habe damit kein Problem, das zu zeigen, weil ich es in dem Moment selber für mich claime und damit eigentlich nur zeige, wie stark ich bin, wie weit ich gekommen bin. Und das macht vielen Mut. Besonders vielen, die auch noch am Anfang ihrer Transition sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich habe mit sehr vielen hier geschrieben, die noch am Anfang sind. Und denen hat das unglaublich viel Mut gemacht, dass mal jemand sowas zeigt. Dass mal jemand über solche Themen spricht, wie Fetischisierung oder wie schwer es ist, sein Geschlecht und seinen Namen legal zu ändern. Also das sind Sachen, die wirklich sehr hart sind. Und ich meine, ich habe mich ja auch selbst medikamentiert. Ich habe Hormone mit aus dem Urlaub genommen. Ich habe Hormone aus dem Internet bestellt. Und weil ich keinen anderen Weg gesehen habe. Ich meine, ich musste 1,5 Jahre auf einen Therapieplatz warten. Und irgendwann ist bei mir die Sicherung durchgebrannt und ich konnte nicht mehr.
Ja, das ist ein Thema, über das ich auf jeden Fall reden will. Body Dysphoria. Kannst du kurz für die Laien zu Hause erklären, was Body Dysphoria ist im weitesten Sinne?
Ja, also es geht darum, dass wenn man in den Spiegel guckt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Geschlecht, zu dem man sich identifiziert, sprich bei mir Frau und meinem Körper und den männlichen Merkmalen, die mein Körper mit sich bringt oder noch hat. Und das kann in Schüben kommen. Oftmals ist es bei mir auch so. Ich bin Body Dysmorphia, Dysphoria, Körperdysphorie. Das begleitet einen ein ganzes Leben lang als Transmensch so. Und Operationen können das relieven, aber es geht nie 100% weg in den meisten Fällen. That's why you gotta just love yourself. Und ja, bei mir ist das so, ich hatte das, hab's immer noch täglich, aber ich habe so meine Mechanismen, mit denen ich mir sage, okay, es ist alles gut, so wie es ist, weil ich einfach jeden Morgen aufwache und I'm alive.
Right.
I have my voice to tell something. Und ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe genug zum Essen, zum Trinken und I'm stunning. So. Und so lebe ich es.
Das ist halt, also ja, die Hormone machen halt im Zweifelsfall, erleichtern das, ne? Also
ja,
wenn du in den Spiegel guckst und du siehst halt immer noch einen männlichen Körper, der halt auch schon durch die Pubertät gegangen ist. Also es sind verschiedene Veränderungen in deinem Körper sind schon passiert. Die Stimme hat sich verändert, der Körper baut sich verändert. Es ist Haarwuchs da, wo du ihn nicht haben willst, wo er nicht hingehört.
Ja.
Und du kannst das mit Hormonen bis zu einem gewissen Grad rückgängig machen. Du kannst, das Gewebe verändert sich, die Body Shape verändert sich, die Fettverteilung verändert sich, die Haut verändert sich, das Gesicht verändert sich auch. Und deswegen greift man dann eben auch zu solchen Schritten, die dann, also, ne, und da kommen wir auch wieder zu dem transsexuellen Gesetz, die Möglichkeit überhaupt an diese Hormone zu kommen, ist halt hinter dieser Paywall auch. Also du musst erstmal das Geld bezahlen, du musst die Gutachten haben, damit du überhaupt diese Hormone legal beziehen kannst, richtig? Über einen Arzt.
Ja, in dem Fall ist das so, dass da die Krankenkasse das übernimmt. Ich zahle ungefähr 10 Euro so als Zuzahlung habe ich da für Hormone alle 3 Monate. Das ist ja nichts. Aber ja, das übernimmt die Krankenkasse. Aber ich habe
das
privat.
Wenn du die Gutachten schon hast oder wenn du sie noch nicht hast?
Auch. Wenn du sie noch nicht hast, das wird übernommen, wenn du es gesetzlich machst. Aber da kommt jetzt der Haken. Und zwar, ich habe keinen, also der Warteplatz, ich hätte noch 10 Jahre warten können, sagen wir mal so, hier im UKE in Hamburg. Und ich habe dann einen privaten Psychologen dann beauftragt und dann habe ich halt dafür bezahlt. Und dann hatte ich dann auch mein Indikationsschreiben und dann ging das ganz schön flott. Und ja.
Und für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, ich habe durchaus auch schon Transmenschen gesehen. Ich hatte einen Freund, Tweety hat er sich genannt, der war male to female, female to male, sorry, FTM, ja. Und der hatte halt so krasse Body Dysphoria, dass der sich versucht hat, die Brüste abzuschneiden, selber, weil der halt keinen Therapieplatz bekommen hat und der ist nicht an Testosteron gekommen, der ist nicht an männliche Hormone gekommen und hat sich halt eben dann versucht, selber die Brüste abzuschneiden. Und das ist ja auch keine Seltenheit. Also es gibt viele aus Verzweiflung dann resultierende Selbstverstümmelungen oder Versuch von Selbstverstümmelung, weil eben die Grenze, um dahin zu kommen, um die Hilfe zu bekommen, die medikamentöse Hilfe auch, um dir das leichter zu machen, eben so wahnsinnig schwer gemacht wird in Deutschland immer noch.
Ja, ist es. Das ist so. Und ich finde natürlich auch, bei solchen Schritten, das will ich ganz groß betonen, weil ich bin hier nicht von der Fraktion, ja, wir machen alles hier von heute auf morgen und that's it. Bei solchen Sachen, denn die erfordern wirklich eine medizinische Begleitung, eine psychologische Begleitung, regelmäßige Kontrollen und das ist auch sehr wichtig und das soll auch weiterhin so bleiben. Wir können hier nicht einfach an jeden hier Hormone vergeben, so ist das nicht. Und da bin ich auch für, dass wir da hier, sagen wir mal, 3 bis 6 Monate hier erstmal eine Therapie machen, finde ich wichtig.
Ja.
Aber die lange Wartezeit auf einen Therapieplatz, Das muss sich ändern. Und ja, nicht nur für uns Transmenschen, das will ich dazu sagen. Das
generell
ist ja ein Horror für alle.
Generell. Und auch durch die Pandemie nochmal so nach vorne gespielt worden, die Dringlichkeit von mehr Therapeuten in Deutschland. Ja. Ich habe so viele Freunde und Bekannte. Ich bin ja nun mein ganzes Leben schon in Therapie, mehr oder weniger. Und ne, ich war früher privatversichert, jetzt bin ich es nicht mehr. Es ist jetzt auch für mich wahnsinnig schwierig geworden, neue Therapeuten zu finden, weil eben durch die Pandemie die einfach alle komplett überbelastet sind und die haben Wartezeiten von einem halben Jahr und drüber. Und wenn du gesetzlich versichert bist, hast du nochmal schlechtere Karten. Es ist einfach echt scheiße. Und wenn du eine Dringlichkeit hast, was ja Body Dysphoria auf jeden Fall mit sich bringt, eine Dringlichkeit, da müssen mehr Leute da sein.
Müssen auch mehr. Ja,
das geht so nicht.
Mehr Leute da sein.
Erzähl mir, wie das war mit deinen Eltern. Waren die offen?
Also, ich bin ehrlich, meine Mutter wusste es immer. Ich glaube, man hatte auch so eine gewisse Intuition.
Mothers always know. Mütter wissen es.
Ist es einfach so. Ja. Kids also know. Meine Mutter hat es akzeptiert, relativ schnell. Sie hat mich in den Arm genommen. Es war alles gut. Aber mein Vater ist darauf nicht klargekommen und ich bin auch nicht drauf klargekommen, weil wir leben zusammen und ich habe mich dann eine ganze Weile vor ihm versteckt. Und irgendwann, beziehungsweise jetzt, ist so der Zeitpunkt, wo er mich endlich Hannah nennt. Und das ist schön, aber ich merke, dass er immer noch damit zu kämpfen hat. Und Es ist nicht immer einfach, aber ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich ein Elternhaus habe, bei dem ich unterkommen kann und ich trotzdem Liebe erfahre. Denn es ist nicht bei uns allen so. Ich bin zwar trotzdem, wenn ich hier auf die Straße gehe, ich werde trotzdem harassed hier in meinem kleinen Kuhdorf, aber es geht immer schlimmer so. Und ich bin einfach nur glücklich, dass ich dieses Support-System habe aus unglaublichen Freunden, aus so vielen Menschen, die mir gerade Zuspruch machen. Und es ist wichtig, dass man uns hat, die Community. Hm. Because that's family. You choose your family. Und so viel dazu.
Du bist dann also deinen Weg gegangen. Deine Mutter hat dich supported, dein Vater hat Zeit gebraucht. Du hast schon gesagt, in der Uni, als du da den ersten Tag aufgelaufen bist, war ein Mensch, der gesagt hat, hey, you go, girl. Und der Rest hat getuschelt. Wie ist das weitergegangen?
Wie das weitergegangen ist? Ich glaube, immer mehr und mehr habe ich zu mir gefunden. Irgendwann habe ich keine Perücken mehr getragen. Irgendwann habe ich mein echtes Haar getragen, weil es lang genug war. Mit Haaren ist ganz, ganz viel verbunden.
Oh ja.
Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mit den Hormonen angefangen und mein Körper hat sich verändert, meine Haut hat sich verändert, die Sexualität hat sich auch verändert. Natürlich, man hat keinen Druck mehr, man masturbiert eigentlich kaum noch. Aber ich muss sagen, ich nehme es Sexualität und Liebe, auch wenn ich keinen Sex wirklich habe, ich nehme das als viel schöner wahr. Es spielt sich alles im Kopf ab jetzt. Es spielt sich nicht mehr alles im... Oh, ich höre was.
Die Katze möchte Aufmerksamkeit.
Es ist kein Rein und Raus mehr. Es geht um mehr. Es geht um Liebe, um Zärtlichkeit, um Innigkeit. Und Orgasmen nimmt man auch ganz anders wahr. Viel länger, viel intensiver. Dein ganzer Körper pulsiert. Und du spürst ein Kribbeln im Bauch, was unbeschreiblich ist. Und das hatte ich vorher natürlich nicht. So lässt sich das ein bisschen beschreiben. So ein paar Changes und ja.
Hattest du Beziehungen seitdem?
Ja, ich hatte 2 Beziehungen. Die waren beide sehr kurz, aber sehr intensiv. Die erste Beziehung hatte ich mit einem Austauschstudenten aus Israel. Und leider ist er wieder zurückgegangen. Und es war für mich sehr hart, weil ich habe ihn wirklich sehr geliebt. Aber die Sache ist die, dass er immer noch möchte... Er möchte, dass wir zusammenziehen, sagen wir es mal so. Und er hat immer noch starke Gefühle für mich und hat gesagt, Hannah, ich habe noch nie eine Frau so wie dich geliebt. Und dann hatte ich noch eine Beziehung gehabt jetzt, Ende des Jahres. Und die war sehr, sehr toxisch, mit sehr viel Schmerz behaftet. Ich wurde sehr gebodyshamed von diesen Menschen für meine Kurven, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich danach sehr radikal abgenommen habe. Ich habe mich nicht genug gefühlt, weil, ja, ich wurde ständig, mein Gesicht wurde die ganze Zeit analysiert, fertig gemacht, mir wurden fiese Spitznamen gegeben und wenn du liebst, dann denkst du so, oh, das ist ein süßer Spaß, mich so zu nennen, aber...
Chipmunk oder was?
Nein, Chipmunk, alles Mögliche. But it gets to the core, weißt du, und yeah. es tut richtig, richtig doll weh, Es ist schmerzhaft, aber ich bin nur froh, dass ich aus dieser Beziehung viel mitgenommen habe. Und ich weiß auch, dass es einem heterosexuellen Mann, besonders wenn man aus einem gewissen Kulturkreis kommt, dass das sehr viel Überwindung kostet, mit einer Transfrau zusammen zu sein. Und dieser Mensch hat trotzdem in der Öffentlichkeit meine Hand gehalten. Und auch wenn es vielleicht gefährlich sogar gewesen wäre, sagen wir es mal so. Und ich habe viel mit rausgenommen und ich trage keinen Hass in mir, generell nicht. Aber das war schon sehr, sehr... eine sehr, sehr intensive Zeit und ich bin froh, dass ich drüber hinweg bin. Aber die Narben, die bleiben. Und erst neulich habe ich wieder so solche Sachen gelebt. Jetzt bin ich plötzlich zu dünn. Mein Körper ist zu männlich. My double D's surely aren't. Aber mein Körper ist jetzt zu schlank oder sonst irgendwas. Und irgendwelche Zweifel kommen im Kopf hier. Es fühlt sich an, als würde ich es mit einem Mann machen. Solche Sachen kriege ich gesagt und es ist Schmerz. Weil ich genau weiß, wie sehr ich bei den Männern ankomme, ohne mich dadurch zu profilieren oder sonst was. Aber jeder zweite Mann guckt mir hinterher auf der Straße. Und ich weiß, welche Wirkung ich habe. Und ich lasse das nicht runterspielen, nur weil du Probleme damit hast, dass du merkst, dass du auf mich stehst und auf alles stehst, was ich zu bieten habe.
Ich habe, ich lebe ja nun auch schon eine Weile in so einem Spagat. Eine Weile lang habe ich gedacht, okay, dann bin ich vielleicht einfach nur ein schwuler Mann. Irgendwann wurde klar, auch das, der Schuh passt nicht. Und dann wurde irgendwann klar, okay, ich nenne es heute non-binär oder ich nenne es gender fluid, es ist something in between. Und das ist meine Realität, aber ich habe Sex fast, also eigentlich nur noch in Drag, ich habe überhaupt keinen schwulen Sex mehr. Wenn ich überhaupt Sex habe, und das ist auch nicht mehr viel. Aber was ich halt immer wieder wahnsinnig erlebe, ist eine irrsinnige Fetischisierung bei den Männern, die sich trauen, mit mir Sex zu haben. Ich habe eine einzige schwule Beziehung gehabt, wo ein Mann oder ich sage jetzt schwule Beziehung, im Endeffekt war es das vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, dass ein Mann, in dem Fall ein schwuler Mann, damit kein Problem hatte, dass ich diese weibliche Seele mit mir trage. Okay. Und das war vorher immer ein Problem, ne? Dass die Jungs irgendwann gesagt haben, also egal auch, wie ich mich aufgepumpt habe und egal, wie männlich ich versucht habe zu wirken und zu reden und rumzulaufen, dass irgendwann dann trotzdem dieser Punkt kam, wo sie mich genug gesehen hatten und dann gesagt haben, ja, du hast aber eine weibliche Seele und das tönt mich ab. So, und das war immer wieder auch Trennungsgrund. Und ja, ich habe es ein einziges Mal erlebt, dass ein Mann gesagt hat, oh mein Gott, du küsst ja wie eine Frau. Es ist, als würde ich eine Frau küssen. Und ich war so, okay, dann war es das jetzt wieder. Okay, bye. Und er so, nee, I like this. Und ich war so, oh, okay, wow, good. Dann können wir daran vielleicht festhalten, da was aufbauen. Aber das war ein einziges Mal und das ist aus anderen Gründen gescheitert. Aber was geblieben ist, ist die irrsinnige Fetischisierung. Also wenn ich heute Sex habe mit Männern und ich bin in Drag, dann die definieren sich als heterosexuell. Und das unterschreibe ich auch so. Ich würde niemals sagen, nur weil die von einer Frau angeturnt sind, die in dem Fall einen Schwanz hat, dass das was anderes ist als heterosexuell, weil die würden mich als Mann niemals ficken wollen. Und die, ja, also, ne, als
ist das so.
Out of drag bin ich für die nichts.
Ja.
So, das funktioniert für die nicht. Insofern, also das am Geschlecht, also am Geschlechtsteil in diesem Fall festzumachen, ist einfach Blödsinn. Nur weil ich in dem Fall einen Schwanz habe, heißt das nicht, dass die bisexuell sind oder homosexuell, sogar nichts davon ist wahr. Aber was bleibt, ist die irrsinnige Fetischisierung. Also es ist eine wahnsinnige Faszination für diese Jungs, dass ich eben einen Schwanz habe. Und wenn die könnten, wie sie wollen, würde der auch eine wahnsinnige Rolle spielen. Ich verbiete das eben. Ich habe keinen Bock, dass mein Schwanz dann eine Rolle spielt. Und das ist, weiß ich, ein Riesenthema für Transfrauen eben auch, dass die Männer, die sich auf sie einlassen, die Bock haben, mit ihnen Sex zu haben, eben wahnsinnig fixiert sind auf kleine Details, in diesem Fall eben Körperteile, aber den Rest der Seele eigentlich nicht sehen, so ja, richtig. Und das ist auch für eine Beziehung meistens nicht reicht und auch für ein Leben abseits dieser Fetischisierung nicht reicht, auch für ein Leben der Öffentlichkeit nicht reicht. Die trauen sich nicht, dir in der Öffentlichkeit ja, die Hand zu halten, dich zu küssen in der Öffentlichkeit, dich den Eltern vorzustellen. All diese Dinge können eben nicht passieren. Es darf immer nur passieren in der Verschwiegenheit zu Hause, wenn die Rollläden genau unten sind. Erzähl mir ein bisschen davon, wie das für dich ist.
Sagen wir mal so, ich glaube, mit jedem Mann, den ich bisher hatte, gab es irgendwo zu einem gewissen Punkt, irgendwann gab es die Fetischisierung. Bei manchen war es aber, also sagen wir mal so, in meinen Beziehungen war es immer alles aus Liebe. Das hatte nie mit irgendwie was mit Geschlechtsteil oder sonst irgendwas zu tun. Da war nie irgendwie was Übergriffiges oder sonst was. Das hat man immer aus Liebe gemacht. Wenn du einen Menschen liebst und den Körper liebst, dann liebst du alles daran, weißt du? Und dann stört es auch nicht, wenn da irgendetwas ist, was du vorher noch nicht hattest oder sonst so. Wenn ich aber über Daten rede, gibt es viele Männer, die schon, und fangen wir mal dort an, ich date nur Männer, die noch keine Transfrau hatten, um mich selbst zu schützen. Und das zeigt, glaube ich, auf, wie sehr mich dieses Thema trifft. Weil ich habe erste Dates gehabt, wo ich mich dann auf einen Kuss eingelassen habe, einen freundschaftlichen oder einen mit mehr Aufsicht auf mehr. Und
Flirten,
ja. Und mir dann halt zwischen die Beine gefasst wurde beim Küssen. Direkt als erstes, bevor man meine Weiblichkeit, meine zarten Wangen oder mein Gesicht streichelt man mir zwischen die Beine. Und das war etwas, was sehr, sehr häufig dann passiert ist. Mhm. Bei Männern, die noch nie was mit einer Transfrau hatten, wo ich echt geschockt war, wie mit die Häufigkeit, auch beim Online-Dating. Oftmals ist die erste Frage dann, hast du einen Schwanz oder hast du Bock, darf ich dich lutschen oder darf ich dies oder
bist
das oder nimmst du mich oder sonst was. Und das sind ja alles Männer, die heterosexuell sind und sonst nur Frauen daten, die nicht trans sind. Und ich bin auch schockiert, wie oft ich irgendwie Freundinnen sehe oder deren Freunde dann und deren Kollegen schon mal in meinen DMs waren oder sonst wo.
Hey.
Schatzi. Unglaublich. Und das war auch bei meinen Ex-Freunden so. Deren Freunde, deren Kollegen, die hatten schon mal mit mir geschrieben. So. Und trotzdem schämt man sich dann für mich.
Ja.
Und das ist halt dieses Stigma. Und dieses Stigma ist sehr gefährlich. Wir brauchen Männer, die aufstehen und sagen, hey, das ist meine Frau, das ist mein, ich liebe sie, ich liebe alles an ihr und das ist, sie ist eine Frau, fertig. Und mir scheißegal, was sie sagt, weil sonst bleibt dieses Stigma weiter bestehend und es sorgt dafür, dass Männer alles tun, in diesem Fall, dass das weiter ein Geheimnis bleibt und das endet auch manchmal tödlich für uns.
Ja, absolut.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du Disclosure gesehen, die Doku, die Laverne Cox gemacht hat, unter anderem Janet Mock hat daran mitgearbeitet?
Nee, ich habe,
ist eine Doku über Trans-Representation im Film.
Ja, ich hab davon gedacht, das war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, kann das sein?
Something like that, ja.
Ja, ja.
Schau dir die mal an, die ist toll, weil die unter anderem, also die spricht eben ganz viel auch darüber, wie trans dargestellt worden ist im Film und wie eben auch durch Hollywood und durch Filmschaffende die Reaktionen der Massen durch Filme, weil das ist ja eben so, ne, wir lernen durch Filme, wie wir uns verhalten sollen, wie wir reagieren sollen, ganz oft auf trans Menschen, wie diese Reaktionen hinterlegt worden sind bei Generationen von Leuten eben durch Film. Und besonderen Anstoß, die Diskussion ist ja keine neue, aber die ist brisant. Dürfen Cis-Menschen, also Menschen, die sich in ihrem angeborenen Geschlecht komplett zu Hause fühlen, dürfen diese Leute Trans-Menschen spielen im Film? Ja oder nein? Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, naja, aber Schauspiel ist ja nun, dass man eben alles spielen kann. Und wenn wir da jetzt anfangen zu unterscheiden, dann darf man jetzt als Rothaariger nur noch Rothaarige spielen. Und nee. Und das ist ja alles Blödsinn. Aber was Disclosure eben macht und sehr klug macht, ist, eine Verbindung herzustellen zwischen der Tatsache, dass eben Transfrauen in Filmen ganz oft von Cis-Männern gespielt werden. Also zum Beispiel Jared Leto, der dafür einen Oscar gewonnen hat. Oder. Also
Danish gibt, Girl.
Ja, genau.
Zum Beispiel auch.
Genau, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Und die Tatsache, dass das bei Cis-Männern, die sich zu Transfrauen hingezogen fühlen, eben hinterlegt wird in der Erinnerung als, ach so, die ist eigentlich ein Mann. Weil ich erinnere mich, der Typ, der in diesem Film diese Frau gespielt hat, der war bei Fight Club, der mit den blonden Haaren, der von Brad Pitt auf die Fresse bekommen hat, ein Mann. Also ne, diese Verbindung, Transfrauen sind für mich besetzt als eigentliche Männer und ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen und sobald ich gekommen bin, stehe ich davor und denke mir, aber es ist ja eigentlich ein Mann und dann habe ich jetzt ein Problem mit meiner Heterosexualität und das ist so schlimm besetzt, dass ich diese Person jetzt töten muss. Also in Disclosure stellen sie einen direkten Bezug her zwischen von Cis-Menschen gespielten Transfrauen und der wahnsinnig hohen Todesrate, vor allem in Amerika, Transfrauen, die umgebracht werden, schwarze Transfrauen, die umgebracht werden. Weil das eben so besetzt ist. Ja,
besonders schwarze Transfrauen an dieser Stelle, muss man sagen. Und ich finde, als Gegenfrage könnte man genauso gut stellen, sollte eine weiße Person eine schwarze Rolle spielen?
Das macht
doch gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Du kannst nicht für eine andere Gruppe sprechen, wenn du nicht ihr zugehörig bist. Was du machen kannst, ist, dich für sie einzusetzen, aber du kannst doch nicht wahrheitsgemäß und hundertprozentig authentisch eine Stimme wiedergeben, die dann so einen Anklang findet, als würde ich zum Beispiel die Rolle dann spielen. So. Das wäre genauso, als hätte jetzt irgendwie eine andere Person über dieses Trans-Thema gesprochen.
Right.
Es ist so viral gegangen, weil es authentisch ist, wenn eine Person ihren Schmerz, wenn man den in den Augen sieht, wenn man es in der Stimme hört. Und genau deswegen sollten auch Trans-Rollen nur von Trans-Frauen besetzt werden.
Ich finde tatsächlich, dass das, also grundsätzlich, ich verstehe das Argument, dass man sagt, Schauspieler müssen ja grundsätzlich auch, also zum Beispiel, ne, wenn jemand einen Serienkiller spielt, ohne das jetzt mit Trans irgendwie in Verbindung bringen zu wollen, aber du kannst natürlich nicht nur sagen, es können nur Leute Serienkiller spielen, die auch im richtigen Leben solche Tendenzen haben. Ich glaube schon, dass das Handwerk des Schauspiels auch voraussetzt, dass du dich in alles hineinversetzen können musst. Aber die Tatsache ist doch, solange Transfrauen von Cis-Menschen gespielt werden, solange schwarze Menschen von weißen Menschen gespielt werden, solange alles in Hollywood von weißen Cis-Menschen gespielt wird und wir unsere eigenen Rollen nicht spielen dürfen, was dürfen wir denn dann spielen? Also wenn queere Menschen gar keine Rollen bekommen, aber Cis-Menschen dann unsere Rollen noch mitspielen, warum, also das macht ja nun keinen Sinn. Ja. Für mich können wir gerne wieder anfangen, dass alle Menschen alles spielen dürfen, weil Schauspieler alles spielen dürfen, wenn Transfrauen, Cis-Frauen spielen, wenn schwarze Menschen für im Buch vorgesehene weiße Charaktere gecastet werden, dann gerne. Aber solange so eine wahnsinnige Diskrepanz besteht zwischen Weiß und Cis spielt eben alles, Scarlett Johansson spielt einfach alles.
Ich wollte gerade das sagen, dass solange Scarlett Johansson jede mögliche Rolle spielt,
I'm not here for it.
Ja, ja, das ist halt so. Und so lustig, ich bin gerade so geschaut, du hast mir das aus dem Mund genommen. Da bin ich dir ein bisschen sauer für. Ich wollte gerade drauf anspielen. Die gute Scarlett, ja, also ich meine, ganz ehrlich, da habe ich keine Worte für. Was übermittelt das? Übermittelt uns das dann? Die Kunst des Schauspiels plötzlich einfach ganz ignorant blendet die ganzen Zusammenhänge, die in der Gesellschaft halt wie soll ich das sagen? Oh mein Gott, jetzt bin ich raus.
Bestehen.
Die bestehen. Das wird doch alles ignoriert. Ja. So eine Ignoranz. Ich finde dafür keine Worte, weil es unglaublich ist.
Und es ist auch dumm. Also, ich meine, Ryan Murphy ist jetzt der erste Mensch in meiner Erinnerung, der einfach Transfrauen besetzt in Cis-Rollen, in Cis-Frauenrollen. Ja. Und es wird auch nicht erwähnt, das wird nicht in Frage gestellt. Der hat Angelica Ross, 1984, diese American Horror Story Staffel, Angelica Ross spielt einfach eine Cis-Frau. Und das wird nicht ein Mensch, es steht da irgendwie, aber nee, und ist sie nicht, und nee, das wird gar nicht erwähnt. Und das ist einfach selbstverständlich. Und das wird dann, es wird einem so gezeigt und man sieht das zum ersten Mal und denkt sich, ach so, stimmt, das kann ja auch so sein.
Warum
ist das eigentlich nicht so? Und solange wir das nicht als Normalität haben, dass Cis-Frauen dass Transfrauen, oh mein Gott, ich verhaspel mich die ganze Zeit, dass Transfrauen nicht selbstverständlich auch Cis-Frauen spielen können, ohne dass das immer thematisiert und nachgefragt werden muss, stellt sich für mich, finde ich, diese ganze Diskussion bescheuert. Honestly. Ja. Also, dann lasst uns doch wenigstens unsere Leute spielen, weil, ne, dann ist es wenigstens authentisch.
Dann nehmen sie uns auch noch das weg, weißt du? So
ja,
ist das halt. Und das geht halt einfach nicht.
Come on.
Irgendwas müssen wir auch haben.
Jetzt haben wir über Fetischisierung gesprochen, wir haben über Romanzen gesprochen, wir haben auch über deinen Soulmate gesprochen, deinen Seelenverwandten. Wie ist das denn jetzt, dein Status quo? Also, du hast gesagt, daten hast du keinen Bock mehr drauf.
Habe ich
ist
auch
das,
nicht mehr.
Hast du die Liebe aufgegeben? Und Disclaimer vorweg, ich bin nicht auf der Suche nach romantischer Liebe. Ich glaube auch nicht, dass man romantische Liebe haben muss in seinem Leben, um ein wertvolles Leben zu führen. Ich habe sehr viel wertvollere Liebe in meinem Leben durch meine Freunde, durch meine Chosen Family. And I'm good with that. Aber du bist ja sehr junges Mädchen auch noch.
Genau. Und ich bin ein sehr idealistischer Mensch. Und ich denke manchmal, dass, ja, ich mag es, mich aufzuopfern. Ich mag es, 100% zu geben. So bin ich einfach, so ist meine Natur. Mhm. Und das auch nicht nur in der Liebe, auch bei Freundschaften ist das so. It's all or nothing. We're family. Ich kann nicht um 4 Uhr morgens anrufen oder wir sind nichts. So ist das bei mir.
Right.
Und ich würde sehr gerne jemanden finden, der sich in meine Seele verliebt und mich nicht mehr loslässt. Denn das habe ich bisher jedes Mal gemacht, wo ich ein Date hatte. Und Hoffnung auf mehr. Und die jedes Mal zerstört ist und zerstört wurde. Und sagen wir mal so, ich bin immer noch hoffnungsvoll. Das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Wenn der Richtige kommt, bin ich bereit. Aber aktiv nach etwas suchen mache ich nicht mehr, weil es mich immer verletzt. Selbst wenn der Anfang gut ausschaut, werde ich verletzt. Und ich muss dem Ganzen das Tempo rausnehmen, wenn ich jemanden kennenlerne. Das muss eine Freundschaft sein oder was anderes. So. Es muss einfach klicken. Und ich muss auch lernen, immer nur das zu geben, was ich zurückbekomme. Ich kann nicht immer hier komplett den Strip-Down machen und hier die 100% direkt am ersten Tag geben. So bin ich zwar, weil ich ein sehr gutmütiger Mensch bin, aber so funktioniert das nicht.
Leute, no, it does not.
Yeah, they will take care, they will take advantage of you. That's just a story.
Ja. Ja, ja. Also ich war ja oft verliebt in meinem Leben. Ich habe viele Beziehungen geführt und am Ende des Tages, auch wenn das nicht romantische Liebe war, aber die größten, wichtigsten Liebesbeziehungen in meinem Leben haben mich alle enttäuscht. Und am Ende des Tages, ich glaube, wir sind alle konditioniert, auch durch Hollywood und durch Fernsehen und Film und Serie und so, Musik, wir sind alle konditioniert darauf, dass die große Liebe und wir haben alle einen Seelenpartner da draußen. Und wenn du nicht in romantischer Liebe verbunden in den Tod gehst, war dein Leben nichts wert. Und ne, das ist so eine mehr, der ich lehne das einfach mittlerweile ab. So.
Ja, irgendwann
hat
man auch
dieses Konzept einfach echt ein paar Mal richtig, richtig in die Scheiße gerissen. Und ich habe so viel andere wertvolle Liebe in meinem Leben. Ich habe die Liebe meiner Freunde, ich habe die Liebe meiner Chosen Family und der Restfamilie, die ich noch habe. Und die ist mir so viel mehr wert, als irgendwie mich wieder für irgendeinen Typen, nur weil der irgendwie einen netten Schwanz hat und mich richtig anfasst und mir 5 Sachen sagt, wo ich irgendwie auf dem Baum bin und mir denke, oh toll, oh, ich bin verliebt. Nee, honestly, no. Ich habe Sachen, die wichtiger sind in meinem Leben als romantische Liebe. Und das Lustige ist, viele Leute hören das und denken sich, oh mein Gott, das ist ja verbittert und das ist ja, she's a broken woman und no.
Nein.
Ich finde es gut, sich wirklich auf die Liebe zu besinnen und die muss nicht romantischer Natur sein, die man um sich rum hat und ja, davon zu partizipieren und die auch zu erwidern und die zu pflegen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und alles andere muss ich erstmal beweisen.
Und genau das habe ich jetzt die letzten Tage halt gesehen. Die Liebe, die ich in mir trage, wie sehr ich sie von anderen gespürt habe, die mir nachempfunden haben. Das war unglaublich schön. Ich habe so eine Liebe, glaube ich, fast noch nie erfahren. So von tausenden Menschen, die mir geschrieben haben, wirklich tausenden Menschen. Das war unglaublich. Ich habe mich nicht allein gefühlt. Ich hab mich gefühlt so, dass jemand sagt, dass die alle sagen, Hannah, guck mal, wir sind hier und mach dir keinen Kopf. We got you. Und das war so, das war wirklich unglaublich. Und es hat mir gezeigt, dass ich in mich selber investieren muss. In meine Zukunft, in meine Pläne, in meine Träume. Und dass mir das ganz, ganz viel schenkt und viele Lücken füllt. Zwar bleibt immer diese eine Lücke offen, die in meinem Herzen ist.
Fuck that, baby. Ich meine, das kommt oder das kommt nicht.
Ja,
es kommt oder es kommt nicht.
It is what it is.
Ja, du kannst, das ist wirklich das einzige Ding, das man wirklich überhaupt nicht forcieren kann im Leben. Man kann alles andere planen, man kann auf alles andere, ne, man kann es visualisieren, man kann sich dahin bewegen, man kann dafür arbeiten, dass beruflich Dinge dir passieren oder so. You cannot make love happen. Entschuldige, dass wir heute übrigens so viel Englisch reden. Das ist fast, als würde ich mit Conchita sprechen. Das ist very that.
Ja. Oh mein Gott, ich liebe es.
Schatzi, meine halbe Seele ist auf Englisch erkannt.
Ist ja bei mir auch so. Ist ja heutzutage, ich glaube, da war ein Wechsel so seit so vor ein paar Jahren. So, ich rede mit all meinen Freunden so die Hälfte auf Englisch und die Hälfte auf Deutsch und wir lieben es.
It is what it is.
It is what it is.
Wo geht's denn für dich hin, mein Schatz? Also ich meine, ich weiß gar nicht, was du studierst. Was sind denn die Pläne? Also jetzt abgesehen von den Männern,
die, glaube ich, sehr viel Zeit einnehmen. Nein.
Die brauchen Aufmerksamkeit. Das ist halt auch sowas. Die brauchen Aufmerksamkeit, die fordern Aufmerksamkeit. Du darfst dich nicht auf dich konzentrieren, nicht auf dein Leben, nicht auf deine Karriere. Du musst committed sein und in everything. Und das ist einfach, ich finde das wahnsinnig anstrengend.
Leider kommt es bei mir nicht mal so weit, weil sie davor schon sagen, okay, sie trauen sich nicht mit mir raus auf die Straße oder es ist doch nichts für mich. Und
aber du hast doch ein Piercing. Also das verstehe ich dann nicht. Sie mit mir nicht auf die Straße wollen, weil ich sehe aus wie ein 2 Meter großer geschminkter Mann. Aber you don't.
Ja, aber das spielt keine Rolle. Die Angst ist einfach viel größer. Auch bei uns. Du kannst die wunderschönste Frau der Welt sein, aber du wirst immer noch trans bleiben. Egal, welche OP du hattest. Du bist immer noch trans und das wird dich niemals loslassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass you gotta stick to yourself and to your story und du musst es mit Stolz tragen und wirklich ganz klar sagen, bis hier und nicht weiter. Wenn du es nicht willst, dann gibt es 1000 andere, die es gerne versuchen würden. Und wo es für mich hingeht, ich weiß es noch nicht. Ich bin so ein Mensch, der gerne alles macht, alles tut, so wie jetzt gerade auch. Ich liebe es. I'm here for it. Ich stehe vor ein paar Castings für Filme. Ich bin, studiere ja, wie gesagt, International Management. Ich studiere, seitdem ich 18 bin. I take it slow. Ich bin 23. Aber ich bin halt, ich habe noch 2 Kurse offen und ein Praktikum. Dann schreibe ich meine Bachelorarbeit und bin fertig nächstes Jahr. Und wo es dann hingeht, mich interessiert Marketing sehr. Was noch? Ich würd sehr gerne das machen, was ich jetzt gerade tue. Mich für andere Leute einsetzen. Mit coolen Brands zusammenarbeiten. Mich der Kunst widmen. Sei es Musik, sei es Schauspiel, was auch immer. Ich bin open for everything. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre mein Traum. Traum. Und weiter einfach nur mein Leben führen zu dürfen, wie ich es bis jetzt tue. Denn ich bin gerade wirklich sehr blessed und sehr, sehr froh über die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Und möchte nichts missen, was ich gerade erlebe. Und die Phase, die ich gerade durchmache, so richtig zum Erwachsenen sein, richtig diese Selbstständigkeit, durch die ich gerade gehe. Und das fühlt sich toll an.
Ich habe vorhin, als wir Wir sind ja im Fahrstuhl stecken geblieben. Habe ich das schon erzählt?
Ja, ich hatte kurz.
Ich habe es dir getextet, aber ich habe es im Podcast nicht erzählt, oder? Nein. Wir sind vorhin, kein Witz. Ich hatte, die letzte Woche war die Hölle, die letzten zwei Wochen waren die Hölle. Ich habe jeden Tag irgendwie 14 Stunden gearbeitet, gedreht, irgendwas gemacht, dazwischen noch irgendwelche Podcasts gemacht und dann kurz geschlafen. Und dann ging es wieder weiter und ich hatte, ich drehe jetzt seit zwei Tagen mit einem Kunden. Und gestern hatten wir 14 Stunden und ich habe an die 14 Stunden noch eine Podcast-Folge ranhängen müssen und mache das heute mit dir und hatte mir das alles ausgelegt und habe gedacht, okay, super cool, ich komme nach Hause und dann habe ich eine halbe Stunde Zeit und dann fangen wir an. Ich muss die Folge auch heute noch schneiden und online stellen, weil morgen um 5 geht sie online. Also es ist eh very tight, das Zeitfenster. Ja. Du, und dann hatte ich renoviere gerade meine Wohnung und ich hatte Freunde, die hier Sachen auf die Müllkippe gefahren haben und Sachen noch abgeholt haben aus meinem Keller und wir sind zu viert in den Fahrstuhl gestiegen, um kurz hier hochzufahren, was zu trinken, weil die den ganzen Tag gearbeitet haben und dann blieb der Fahrstuhl stecken. Und wir stecken 45 Minuten in diesem Fahrstuhl und die Lüftung schaltet sich nach 2 Minuten aus, das heißt, wir sind in dieser Sicherheitskabine zu viert.
Ich kann nicht
und
mehr.
Es ist heiß und keiner kann atmen und wir haben alle Platzangst und so, aber ich habe, also da habe ich auch gemerkt, okay, mental health mäßig bin ich weiter als von vor 2 Jahren, da war ich Silvester bei Melli eingeladen und stand mit Conchita und 2 anderen Jungs in einem viel, viel kleineren Fahrstuhl und hatte sofort eine Panikattacke und das hatte ich diesmal gar nicht, also da war ich so, okay, cool, wir sind weiter, keine Panikattacken, aber ja, ich stand in diesem Fahrstuhl fest und das hat alles ewig gedauert und es war alles furchtbar. Aber dann habe ich, weil wir mussten warten, bis der Typ kam, der uns da rausholen sollte. Es hat, ich glaube, eine halbe Stunde, 35 Minuten hat es dann wohl doch gedauert. Und dann habe ich versucht, die Zeit irgendwie zu überbrücken. Habe die Jungs gefragt, so, sag mal, und so, ich habe dann ja über Sallys Handy dir eine Nachricht geschrieben, dass es länger dauert. Kennt ihr Hannah? Und waren sie, ja, ich glaube, und so, I'm not really sure. Aber 2 von denen hatten deine Story auch gesehen. Oh. Das fand ich super. Ja, hi.
Wirklich?
Yes, really. Und, da kam dann so die Frage auf in der Diskussion, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Begriff Transe? Also Gloria war dabei und Gloria kandidiert ja gerade für die Linke in Berlin und macht sich da stark. Und die hatte Hauptstadt Repräsent Transe, war unter ihrem linken Profil quasi stand auf der Seite. Und dann gab es bei dem fast einen Shitstorm auf der linken Seite, ich glaube es war bei Facebook, wo sonst, dass sich Leute wahnsinnig darüber aufgeregt haben, dass sie das Wort Transe benutzt und eben auch ganz viele Transsexuelle sich darüber aufgeregt haben, dass sie das Wort Transe benutzt. Wie ist denn das für dich? Findest du das problematisch, das Wort zu benutzen, wenn du nicht trans bist tatsächlich?
Also ich bin mir über die negative Konnotation, die dieser Begriff trägt, bewusst. Ich empfinde es aber als so eine Sache, wie wenn wir es selber claimen, das Wort unter uns, ist es nicht schlimm. Wenn fremde Leute das benutzen, ja, sollte man eher nicht machen. Du machst dich nicht beliebt, weil es ja auch eigentlich nur benutzt wird, wenn du jemanden beleidigen wirst. Willst du? Dann sagst du halt dran, so scheiß dran, so. Wenn ich zum Beispiel sage, nee, ich habe kein Interesse, dir meinen Schwanz in den Mund zu stecken, dann kriege ich halt gesagt, so, ich habe keinen Bock, dich zu würgen und dich anzuspucken, dann kriege ich halt gesagt, ja, okay, du scheiß dran, ich will dich sowieso nicht. So, aber
ist das dieses Gewaltthema, ist das ständig präsent? Also auch dieses Erniedrigungsthema, dass die wollen, dass du sie erniedrigst?
Ja, auf jeden Fall. Die lieben das. Männer lieben das. Und das ist krass. Ich teste das auch immer, um sicher zu gehen, okay, who are you, you know? Weil du kannst niemanden hinterm Kopf schauen. Und klar, Leidenschaft ist das Wunderschönes. Aber was viele wollen, ist einfach nur eine Befriedigung. Und da bin ich nicht dabei. Ich will mit dir ans Ende der Welt gehen. Ich möchte dich lieben. Kommt alles an dir. Und ich möchte nicht einfach nur irgendwie hier, das bringt mir nichts. Ich fasse mich nicht, ich befriedige mich nicht selber. Same. So, ich habe kein Sexleben. Ich möchte nur lieben. Und alles dafür tun. Aber ja, wie gesagt, das tut halt einfach irgendwann einfach nur noch weh. So. Und Ja,
und vor allem, weil es halt, also ich meine, die Fetischisierung heißt ja auch, dass du auf was reduziert bist, auf das Ding reduziert bist, was du halt gar nicht bist und auch am wenigsten sein willst an deinem Körper, mit dem du die wenigste Identifikationsfläche hast.
Eben.
Und also wäre die Fetischisierung auf deine Brüste, fine,
it but would it's not. Be. Aber es ist nicht so, du fällst nicht zärtlich meine Brüste an, du willst an meinen Schwanz so und es gibt wirklich meiner Auffassung nach sehr wenige, die das gerne haben, weil die meisten von uns einfach eine geschlechtsangleichende OP möchten und wir vielleicht noch nicht bereit dafür sind, so wie ich, mental, weil das halt echt life-changing ist und dass du da echt ein paar Wochen, Monate ausfällst, ist einfach so.
Ja, und ich meine, das ist ja auch wieder ein Thema, über das die wenigsten Leute Bescheid wissen. Die Planung allein, in welchem Land lässt du es machen? Zahlst du es selber, lässt du es über die Krankenkasse genau. machen? Gehst du nach Thailand, gehst du, weil die vielleicht bessere Erfahrungen haben, die haben vielleicht die besseren Chirurgen, aber du musst es selber zahlen.
Genau.
Die machen das halt öfter und besser.
Wundervoll,
so.
Ja.
Absolut.
Würde ich
aber
auch gerne machen.
Wenn du es in Deutschland machst, musst also dann zahlst du halt die Krankenkasse, dann musst du es halt in Deutschland machen lassen. Ja. Wie oft hat der Chirurg das schon gemacht? Und wie viel Sensation ist danach noch da? Wie viel Gefühl ist noch da? Kann ich tatsächlich danach climaxen? Kann ich einen Orgasmus haben oder nicht? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Eben.
Es ist ja nicht so wie, ich überlege mal, ob ich mir die Hupen liften lasse oder so.
Ja, das ist, ich meine, die Aftercare, ich höre das von all meinen Transfreundinnen, sehr viele, die das gerade durchgemacht haben, die ihre geschlechtsangleichende OP gemacht haben. Eine gerade in Thailand, eine sehr, sehr liebe Freundin. Ja, Antonia, lass dich grüßen.
Und, hey, Antonia.
Ja. Oh, ich habe ihr so gegönnt. Sie wollte das so sehr und ich bin so, so glücklich. Ein Schatz. Und ich bin so froh, dass es, dass dort die Ärzte so erfahren sind und uns Transfrauen dort so toll helfen. Die Aftercare, das ist was, the Dilating Process, dreimal am Tag, du hast Schmerzen, du fühlst dich
anders. Dilating Process heißt, das muss man kurz erklären für die Leute, zu Hause wieder, also du hast eine neue Pussy, aber du musst die eben weiten und offen halten, weil die ansonsten zuwächst. Das heißt, du musst die täglich unter großen Schmerzen Dinge einführen, um das Ding weit zu halten, groß zu halten, also so weit und groß, dass da ein normaler Schwanz reinpasst. Das ist, wir reden jetzt nicht von Fäusten.
Eben.
Ja,
eben.
Aber das musst du eben täglich machen, ansonsten wächst das Ding zu.
Ja,
so.
Und ja, wie gesagt, da möchte ich, also da bin ich noch nicht bereit für das zu machen und ich weiß, dass es irgendwann mein Weg sein wird, das zu tun und ich freue mich auch drauf, aber momentan fühle ich mich auch in meinem Körper sehr, sehr wohl, so wie er jetzt ist und ich finde mich schön und ich bin gesund und ich bin
Schatzi, du
glücklich.
Bist wunderschön. Are you kidding?
Ja, aber trotzdem, ich wollte
so,
sagen.
Ja,
no. Nein, hör auf. Nein, wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar und ich würde gerne wollen, dass andere Leute das auch erkennen und nicht nur sich was rauspicken und sagen, du bist hier die Latina und hast hier einen Arsch und sonst irgendwas und mich auf meine, das passiert bei uns Trans Women of Color, POC, whether we're Asian, Black or Latino, es passiert bei uns sehr, sehr häufig und es ist richtig, richtig schlimm und ich rede gerade mit sehr vielen Leuten, die das erleben, ich kenne Transfreundinnen, die wegen ihrem asiatischen Aussehen so krass fetischisiert werden, wegen schwarze Transfrauen, die wegen ihrem Schwanz oder Männer, die ich kenne, wo die sagen, okay, du hast einen großen
BBC
Schwanz, sicherlich gehe ich.
Ja.
Und ich finde nichts schlimmer als das.
Ja.
Wirklich, mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich über sowas nachdenke. Colorism, es sind so viele Sachen. Ich erlebe das natürlich auch. Und find's einfach nur eklig. So, also.
Ich habe einen Ex-Freund gehabt, der kam in mein Leben relativ schnell und unverhofft. Wir kannten uns vorher gar nicht und dann war der plötzlich da. Und der war so komplett überfordert mit den Transfrauen in meinem Leben und den verschiedenen Identitäten in meinem Leben. Und der war halt, weil der hatte halt so eine relativ klare Vorstellung davon, wer was ist und wie sich wer verhält und so. Und der war damit komplett überfordert. Und der hatte dann auch so wahnsinnige Vorurteile und war dann auch so, ja, siehst du, und so die Transen in deinem Leben, die Transfrauen in deinem Leben, die sind alles Nutten. Und sag ich, ja, viele von denen machen Sexwork, aber auch, weil die, there's no other way to get the money they need. So,
da ist einfach kein anderer Weg.
Viele von den Mädels müssen anschaffen gehen, um die Sachen zu bezahlen, die sie bezahlen müssen, weil sie von der Medizin alleine gelassen werden, weil sie von den Versicherungen alleine gelassen werden und weil sie niemand anderes anstellt, weil du kannst nicht bei Lidl reingehen, du kannst nicht bei Buffalo reingehen, du kannst nicht bei Mac vielleicht schon, aber bei all den anderen kannst du eben nicht reingehen. Du lässt 20 Bewerbungen da oder 100 Bewerbungen da und vielleicht einer meldet sich zurück.
Genau, und wenn es dann noch darum geht, dass du vielleicht aus Venezuela, aus Thailand oder Ecuador bist und keine Papiere hast, ein Großteil von SexworkerInnen in Deutschland betrifft, dann ist halt echt gute Nacht, so dann bist du einfach in Gefahr ständig.
Ja.
Und diese Menschen haben keine Stimme hier in Deutschland. Und mir bricht es das Herz, wenn ich so viele, besonders in meinem Fall halt Latinas, sehe, auf der Schmuckstraße in Hamburg. Und ich sehe den Schmerz. Und ich denke mir, das könnte ich sein. So, ich bin hier geboren. Ich bin dankbar dafür. Ich bin Deutsche. Und ich bin sehr privilegiert. So, auch wenn ich wenn mir manchmal hier ein Typ auf der Straße sagt, ich hau dich gleich um oder sonst was oder ich irgendwie angefasst werde ungefragt. Aber es geht manchen Menschen richtig, richtig schlecht hier. Vielen Transfrauen leben in Gefahr. Da geht es auch um Drogen, da geht es um ungeschützten Sex, wenn ein Kunde das Kondom abnimmt oder was weiß ich. Ich habe schon viele Stories gehört von Freundinnen, die Sexwork betrieben haben. Und sind sehr prekäre Bedingungen, unter denen viele Menschen hier in Deutschland leben.
Ja, und mich macht es einfach irre, dass diese, also ja, viele Transfrauen greifen auf Prostitution zurück, um Geld zu verdienen. Und viele von denen nehmen dann auch Drogen, um das ertragen zu können, was sie da machen, weil sie es eigentlich nicht machen wollen. Und was mich irre macht, ist dass die Sichtweise vieler Menschen all diese kleinen Zwischenstücke übersieht, weil unangenehm, da müsste ich dann drüber nachdenken, warum die das machen muss. Und ich zoome einfach direkt in auf Transfrauen nehmen Drogen und gehen anschaffen, Punkt. Genau. Und das machen die, weil die halt so sind. Und überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass da tausend kleine Versatzstücke sind, wie zum Beispiel, ich krieg den Job nicht, weil ich trans bin. Ich krieg das nicht, weil ich trans bin. Ich bin nicht versichert, weil ich aus einem anderen Land komme. All diese Sachen, ich habe keinen Zugang dazu. Und deswegen the only way I can get the fucking money, ohne jetzt Sexwork auf eine Stufe zu stellen, die man nur machen kann, wenn man keine andere Auswahl hat. Das würde ich damit nicht sagen. Ja. It's not. Aber viele Menschen machen das eben aus diesem Grund. Gerade Transfrauen machen das aus diesem Grund. Und der Schmerz ist da, den du beschrieben hast, und der ist real. Und es ist, that's the only way.
Ja, eben.
You can feed yourself and pay for maybe some surgeries.
Wenn es so strukturelle Diskriminierung gibt, dann, wenn du von allen Seiten einfach nur runtergemacht wirst, dann bleibt dir halt dieser Ausweg. Und ich habe zum Beispiel meine Dokumentage gesehen über Transfrauen in Paris war das, im Parc de Bercy oder so heißt der, die da in Wohnwagen sind. Und da war eine wundervolle, wunderschöne venezolanische Transfrau, die dort Sexworkerin ist. Und alle Männer auf der Straße haben ihr hinterher geguckt. Und ihre lange rote Haare und in der Endsequenz hat sie gesagt, love is just not meant for us trans women. Mhm. Und ich habe einen Schmerz in ihren Augen gesehen, der mich zu Tränen gerührt hat, weil es genau so ist. Mhm. Vieles ist just not meant for us. Klar, wir verdienen alle Liebe, wir verdienen alle Anerkennung und einen Job und ein sicheres Leben. Aber wenn du seit Jahrzehnten das mitmachst, dann ist deine Seele einfach taub, so.
Ich habe oft das Gefühl, dass Femininität in general für niemand anderen liebbar ist außerhalb von Cis-Frauen, also außerhalb der Realität von Cis-Frauen. Also als schwuler Mann darfst du nicht Femme sein, als Non-Binärer darfst du nicht Femme sein und als Transfrau bist du sowieso irgendwie dann raus, weil du bist ein Fetisch und für mehr reicht es halt leider dann oft nicht und das ist echt schlimm. Und die Häme ist zu groß und die Ausgrenzung ist zu groß. Die Angst ist zu groß. Vor der Diskriminierung auch. Die Männer trauen sich leider nicht. It's a fucking shit show.
It is. Und ich bewundere jeden Mann, jede Frau, die sagt, oh, ich hab Bock mal hier irgendwie, keine Ahnung, das zu tun, was irgendwie der Konvention widerspricht. Oder jeder Mann, der offen seine Gefühle zeigt, so. Der Bock hat irgendwie, keine Ahnung, das ist ein T-Shirt aus der Frauenabteilung, I don't give a fuck, oder was auch immer es sein mag. Ich bewundere das und das macht dich nicht irgendwie less manly or anything, so. Du bist stark, du bist du selber und das ist mega und I support that, so. Und
für mich ist tatsächlich auch diese Art von Männlichkeit, die sich selber nicht so ernst nimmt, ein riesen Turn-on. Ich liebe das, Männer zu sehen, die so confident sind in ihrer Maskulinität, dass sie sagen, ja, so what? Ja, ich trage heute einen Rock. Finde ich gut. Also, Riesenturn-on for me. Aber that's a personal thing.
Oh, Mann.
Schatzi, gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne besprechen möchtest?
Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, bestimmt, wenn wir gleich hier das Gespräch beenden, fallen mir 20.000 Sachen ein, über die ich reden möchte. So, I already see it coming. Aber lass mich mal nachdenken. Ich habe dir meine ganze Lebensgeschichte hier offenbart, denke ich mal, mehr oder weniger. Es war richtig, richtig cool. Naja, ich, vielleicht, keine Ahnung, ein Rat an alle Transmenschen da draußen. Egal, wie hart es zu scheinen mag, für alle die auch noch am Anfang stehen. Ich habe es auch geschafft, so. irgendwann wirst du den Mann sehen im Spiegel oder die Frau, die du wirklich bist. Und auch wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, du schaffst das. Und ich habe auch oft die ganze Nacht lang geweint und mich gefragt, warum es mich nur trifft. Aber ich habe es geschafft und ich kann jetzt von mir sagen, look, that's Hannah. So. Und ich bin unglaublich froh, dass ich endlich zu mir stehen kann, weil erst dann hat mein Leben angefangen.
Ich bin auch unglaublich froh, Schatz, weil du so vielen Leuten gerade das Licht im Dunkeln bist. Danke. So viele Leute, die sich noch nicht trauen, da draußen sie selbst zu sein und die vielleicht noch Fragen haben oder einfach noch zu schüchtern sind und sich noch nicht trauen und vielleicht denken, sie sind alleine damit. Und du bist so vielen Leuten gerade ein großes, scheinendes Bright Light.
Shine bright like a diamond.
Ja, ja. Oh mein Gott. So viele Leute, glaube ich, gucken gerade zu dir und denken sich, okay, if she can do it, I can do it too. Yeah. Und das ist irrsinnig wichtig. Und
das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch, glaub mir.
Wow. Good for you, bitch.
Thank you. As I should, you know.
Ja. Müssen wir über TERFs sprechen? Nee, oder?
T-who? No. Excuse me. Harry Potter is irrelevant. Und,
I love Harry Potter. That's, no. Nichts Böses über Harry Potter, aber J.K. Rowling kann sich ins Knie ficken. Ja, bye.
Oh, ich kann nicht mehr. Nein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt darüber reden müssen, no. über die Tatsache, dass unter meinem Video kommentiert wurde, ja, aber dann gibt es irgendwelche angeblichen Transfrauen, die irgendwie Frauen vergewaltigen oder so, wenn wir...
Where? Who?
I don't see it. Like, the receipts, please. Nur weil es zwei Männer gab, die keine Transfrau sind, die Frauen vergewaltigt haben auf einer Toilette, was sie so oder so gemacht hätten, heißt das nicht, dass Transfrauen das machen. Und ich finde das absolut nicht widerlich, dass man mit Kriminellen auf eine Stelle packt. Geht gar nicht klar.
Nein.
Was ich noch sagen wollen würde, ist, wir sind wundervolle Frauen. Wir sind wundervolle Männer. Und wir haben so viel zu geben und so viel zu bieten. Und wir sind, glaube ich, wir haben mehr gemein, als ihr vermeintlich denkt. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Wir sind alle Menschen und wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Und wir wollen alle einfach nur geliebt werden und ein schönes Leben führen. Es ist nicht mehr als das.
Schatz, ich danke dir wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, das so kurzfristig möglich zu machen. Das war ja alles ein bisschen übers Knie gebrochen, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich bin irrsinnig happy, dass das geklappt hat und dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass du heute da warst, dass wir über alles gesprochen haben, dass du so offen warst und so politisch und so klar auch in deinen Aussagen.
Danke, danke.
Ich warte drauf, was du alles noch bewegst und ich warte auch drauf, was durch dein Video noch passiert, ob sich vielleicht noch ein paar Leute umstimmen lassen, was diese beschissene Wahl angeht.
Ich hoffe es.
Dieses beschissene Votum. Und thank you.
Danke. Ich habe zu danken. Es war wundervoll und ich danke dir, dass es Menschen wie dich gibt. Because you rock. Wirklich. Auch bei Shopping Queen. Als ich das gesehen habe, war ich habe mich verliebt. Ihr da alle im Stoffladen, sucht ihr da hier die ganzen Materialien raus und zaubert euch da was zusammen. Das war ganz, 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 ganz großes Kino. Da dachte ich mir echt so, wow. Ich werde sowieso bald nach Berlin ziehen. Also das ist, steht für mich ganz weit. Hannah aus Buxtehude, das passt nicht. Also, ja.
Ich finde irgendwie schon, ich finde Hannah aus Buxtehude klingt toll, aber es ist halt eher ein Titel für einen Musical-Song als für eine Realität.
Nein,
du gehörst nach Berlin, Baby.
Von Buxtehude in die Welt.
I see that. Gut, mein Schatz. Ganz viel Liebe von mir. Danke. Ganz viel dicke, große Küsse und tausend Dank. Und ihr zu Hause wisst, was ihr zu tun habt. 5-Sterne-Bewertungen gerne auf Apple Podcasts. Ihr könnt uns allen Menschen weiterempfehlen, die ihr gerne mögt. Alles andere habe ich, glaube ich, im Intro schon gesagt. Danke an Hannah, danke an euch und auf Wiedersehen. Bis übernächste Woche. Tschüss.
Tschüss.